Halleluja. Lass uns gemeinsam sagen, Preis dem Herrn. Halleluja. Jesus ist gut, Gott ist groß und es ist gut, wenn wir Gott anbeten. Denn wenn wir irgendwas anderes anbeten, was nicht Gott ist, ist ein Götze. Und Götzendienst war immer ein Gräuel vor Gott. Deswegen ist es gut, wenn wir Gott anbeten, unser Herz vor ihm ausschütten, unser Herz öffnen und ihn groß machen in unserem Herzen. Das ist wichtig und gut und schön. Uns trennt immer nur ein Schritt von der Ewigkeit und immer fährt mit uns, überall wo wir sind, unser eigener Tod mit, egal wo wir sind, ob wir unterwegs sind mit dem Auto, auf der Arbeit sind. Viele von meinen Freunden, Kollegen, wo ich kenne, auch bereits gestorben sind. Das Leben kann sehr kurz sein und umso wichtiger ist es, darüber Gedanken zu machen, was geschieht denn danach, nachdem mein Herz aufgehört hat zu schlagen. Und ich möchte mit euch einen Traum teilen, das ich gehabt habe vor einiger Zeit. Ich habe schon einigen erzählt. Hat mich sehr stark beeindruckt und auch nochmal auf Gedanken gebracht, wie wichtig das ist, darüber zu denken, dass wir nur zeitlicher Bürger auf dieser Erde sind. Und zwar ist, wie bei Paul auch schon, ich teile mit dir das gleiche Schicksal, vor 6 Jahren meine Mutter gestorben. Aus der schweren Zeit, wo wir durchgehen mussten mit der Familie, weil auch davor schon die Mama sehr krank gewesen war. Und dann haben wir mit ihr viel Zeit verbracht. Sie war immer ein Mensch, die wollte immer gern singen. Und ich habe immer gern Gitarre gespielt. Und das war eine sehr gute Kombination. Also sie hat immer gesagt, komm Paul, hol die Gitarre, wir singen zusammen. Und obwohl sie im Krankenhaus gewesen ist, habe ich immer Gitarre dabei gehabt, weil ich wusste, sie möchte singen. Und so laut wie möglich, dass jeder mitbekommt. Wir sollen singen, wir haben Gott gepriesen. Jetzt habe ich einen Traum gehabt von meiner Mutter. Und zwar habe ich geträumt, dass sie zurück auf die Erde gekommen ist, in ihrem schwachen Körper. Sie konnte damals schlecht sprechen und auch schon nicht mehr laufen. So träume ich von ihr und ich habe mich so gefreut, sie auf dieser Erde zu sehen. Und ich wollte ihr alle Schönheiten dieser Erde zeigen. Ich wollte mit ihr verreisen, mit der Familie. Ich wollte ihr sagen, Mama, wir haben noch Enkelkinder. Du hast sie nicht mal kennengelernt. Es sind so schöne Kinder. Lern doch mal unsere Enkelkinder kennenlernen, dass du sie kennenlernst. Und ich habe immer so ein Gefühl gehabt, meine Mutter will gar nichts hier von dieser Erde. Ich habe sie gesagt, komm, wir fahren nach Schaffhausen. Da gibt es einen so schönen Wasserfall. Wir können irgendwo hinfliegen, Urlaub verbringen. Sagt Paul, nein, möchte ich nicht. Und dann sagt sie zu mir, ich habe eine Sprache gelernt oder in einem Himmel bekommen, wo ich auf dieser Erde nicht sprechen kann. Ich habe gemerkt, wie sie versucht hat, im Traum natürlich, alles im Traum, ja, ich erzähle nur meinen Traum, hat sie angefangen zu sprechen und ich habe gemerkt, wie schwer ihre Zunge geworden ist. Sie wollte sprechen, aber sie konnte nicht. Sie wollte irgendwas sagen, aber sie konnte sich nicht richtig artikulieren. Und dann hat sie mir gesagt, ich möchte nach Hause, ich möchte heim. Da sage ich, aber dein Zuhause ist hier, das ist alles hier, was wir haben. Sagt sie, nein, ich habe dort sprechen können. Ich habe dort wunderschöne Orte gesehen. Ich will gar nicht mehr hier bleiben. Lass mich wieder nach Hause gehen. Und so bin ich aufgewacht nach dem Traum. Und dann dachte ich, Mensch, so schön zu wissen, dass die, wo von dieser Erde gegangen sind, auch deine Mama Paul, dass sie wirklich in sicheren Händen Gottes sind. Egal, was geschieht in unserem Leben, wir sind immer nur einen Schritt vom Tod entfernt, aber wir wissen, was danach kommt. Weil viele unserer lieben Geschwister schon bereits dort sind und wir freuen uns für sie, aber wir sind noch auf dem Weg. Und wir werden auch mal ans Ziel kommen. Und dieses Ziel ist der Himmel. Freut ihr euch darauf? Amen. Preist dem Herrn dafür. Deswegen, das motiviert mich irgendwie, wenn ich daran denke, immer wieder aufs Neue meinen Fokus richtig zu legen. Nicht auf die Dinge, die vergänglich sind, nicht auf das, was so schnell vergänglich ist. Und umso wichtiger habe ich auch darüber gedacht, Mensch, wie wichtig es ist, dass wir miteinander richtig gut umgehen, einander Liebe zeigen. Denn dazu sind wir berufen von Gott, dass wir füreinander einstehen, einander die Lasten tragen und dass wir das Ziel nicht, wie die Bibel sagt, an ihr Ziel vorbeigehen. Das ist das Wichtigste in unserem Leben. Und ich möchte heute einen Bibelvers nehmen und lesen und für mich ist es auch sehr wichtig, wir haben schon die letzten Sonntage darüber gehört, über diese Bibelstelle schon mehrmals gelesen, aber sie ist für mich wieder kostbar geworden und ich möchte mit euch teilen. Wir lesen aus 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 7 bis 8. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 7 und 8 bis 8. Da schreibt Johannes und sagt: Geliebte, lass uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und er kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Heute geht es um Liebe und es geht aber in der ganzen Welt sehr viel um Liebe. Ich habe festgestellt, ich habe zu Hause bei uns auf der Arbeit hörende Mitarbeiter und bei uns überall läuft das Radio. Und manchmal, wenn ich auf den Text genauer hinhöre, so merke ich, dass dort sehr viel über Liebe gesungen wird. Ich habe das Gefühl, fast jedes zweite, dritte Lied geht um Liebe. Es wird immer Liebe gesungen. Und da habe ich gedacht, Mensch, unglaublich, es wird so viel über Liebe gesungen, aber so wenig wird Liebe wirklich praktiziert. Im Arbeitsumfeld, in der Familie. Und je weniger man Liebe hat, umso mehr singt man darüber. Das ist sehr interessant gewesen für mich, das ist ein Paradox. Der Mensch spricht und singt über die Liebe, aber selber hatte sie nicht. Und vielmal sind es oberflächliche Texte, wie zum Beispiel ein deutscher Musikschreiber, er sagt, verdammt, ich liebe dich, verdammt, ich liebe dich nicht. Und so sehr oberflächliche Texte. Und nur wenige würden behaupten, dass diese Texte im Radio und die Menschen über dieser Welt, die Texte schreiben, sehr tiefgründig sind, weil es einfach nur auf Gefühle ausgerichtet ist. Sehr leichtfertig unsere Kultur und sie versucht, diese Liebe zu trivialisieren, also sprich so gleichgültig wie möglich zu machen. Es ist nicht wichtig, es ist nur ausreichend, wenn wir Gefühl haben, wenn wir verliebt sind, Schmetterlinge im Bauch haben. Und das ist schon die Liebe, was sie beschreiben, die Welt. Liebe wird so wie ein Gefühlsduselei dargestellt und in den ganzen Popliedern wird die Liebe immer, immer als ein Gefühl beschrieben und es geht meistens nur um unerfüllte Träume. Ebenso auch in Romanen und Serien, Filme, das, was man so kennt, auf Gefühlsebene. Aber diese Art von der Liebe, die wir vom Radio, von Romanen, von diesen Dingen dieser Welt kennen, da fehlt wirklich eine tatsächliche tiefe Bedeutung. Es ist nicht nur das, sondern viele Liedermacher beschreiben auch diese Liebe als ein unfreiwilliges Gefühl, wo sich aufdringt in mein Leben hinein und überschüttet mich. Und dann bin ich perplex. Ja, wenn die Menschen sich verlieben, so werden sie durch diese Liebe förmlich umgehauen. Und ein bekannter Musikschreiber, der hat auch ein Lied geschrieben, er sagt, ich glaube, mich verlassen meine Sinne vor lauter Liebe. Es ist vielleicht romantisch, die Liebe als eine so eine unbeschreibende Leidenschaft und charakterisieren, dass sie das ist. So stellt man aber sehr schnell fest, dass diese Art von der Liebe oft nur selbstsüchtig ist, egozentrisch und auf mich bezogen. Die Liebe, wo die Welt nur geben kann. Und das ist gerade das entgegengesetzte Liebe, was die Bibel uns lehrt, gerade gegenüber. Gerade andersrum, gerade Gegenpol von dem, was die Welt lehrt. Diese Liebe in der Bibel ist nicht zwanghaft. Es ist nicht ein tiefes, irgendwie so eine Sehnsucht, sondern es ist zielgerichtet, es ist auch eine Selbsthingabe. Das ist die Liebe der Bibel. Und Apostel Paulus beschreibt die Liebe eindeutig im 1. Korintherbrief. Können wir gemeinsam nochmal gern die Eigenschaften lesen, weil mir es immer wieder gefällt, darüber auch nachzudenken, zu sinnen, was überhaupt die Liebe bedeutet. Er schreibt im 1. Korinther Kapitel 13, Vers 4 bis 7 folgende Worte. 1. Korinther 13, 4 bis 7, er sagt, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe wird niemals vergehen. Diese Art von der Liebe unterscheidet sich im Kern von der Liebe dieser Welt, im Kern von der Kultur dieser Menschen. Die biblische Liebe ist ein wohlüberlegtes Handeln. Es ist nicht einfach nur ein Gefühl, wo über dich überrennt und du da nichts unternehmen kannst und das ist einfach da, sondern es ist ein bewusster Entschluss. Ich entscheide mich für die Dinge, für die Liebe. Echte Liebe sucht nicht das ihre, sagt Paulus. Sie sucht nicht nach ihren Bedürfnissen, wie kann es mir besser gehen, sondern sie sucht auf das des anderen. Wie kann es dem anderen besser gehen? Sie wird dadurch gestillt, dass sie anfängt, nicht egoistisch zu denken, sondern für die anderen Menschen da zu sein. Echte biblische Liebe ist kein wildes Gefühl oder nur eine Leidenschaft, sondern noch einmal eine Selbsthingabe. Jesus sagt selbst über die Liebe, dass es eine größere Liebe nicht gibt, als dass, wenn ein Freund sein Leben, wenn ein Mensch für seine Freunde sein Leben hingibt. Eine Hingabe für jemand anders hinzugeben. Wisst ihr, heute, wenn man so junge Pärchen ein bisschen spricht und sie suchen sich ein Ehepaar aus zum Heiraten, sie wollen ihr ganzes Leben gemeinsam verbringen, schöne Zeit verbringen, es ist wundervoll, eine Ehe zu gründen. Junge Leute, es ist schön, also deswegen motiviere ich euch, wenn man so in die Ehe startet, sucht euch ein Ehepaar, betet dafür, heiratet. Es ist gut, wunderschön. Wir sind schon bereits 13 Jahre verheiratet, bald, und wir freuen uns auch auf die nächste Zeit. Und viele denken darüber und beten darüber nach oder beten darum, dass sie einen perfekten Ehepartner bekommen von Gott. Und sie bitten, Herr, bitte schenk mir den perfekten Ehepartner. Und man verbringt so viel Zeit damit, für den perfekten Ehepartner zu beten. Man fastet darum, man denkt darüber nach, wie der perfekte Ehepartner sein muss. Wobei ich glaube, wir müssen viel mehr Zeit damit verbringen, wie kann ich ein perfekter Ehepartner werden? Was kann ich tun, dass sie oder er mit mir leben kann? Was kann ich an meinen Eigenschaften verändern, verbessern, dass ich ein Perfekter sein werde? Und das ist der große Unterschied in der Liebe, die von Gott kommt. Es geht nicht um den anderen, dass ich ihn verändere, sondern es geht um mich, dass ich anders werde. Die Liebe, die aufopfernd ist, damit sollen wir uns beschäftigen. Natürlich sollen wir auch fasten und beten für unsere Ehepartner, aber sicherlich müssen wir an uns arbeiten. Wie kann ich ein perfekter Ehepartner sein? Nun, wir werden die Liebe Gottes niemals bis zum Schluss verstehen können, wenn wir uns eine bestimmte Eigenschaft Gottes nicht auch noch anschauen. Umso besser wir diese Eigenschaft Gottes anschauen und verstehen, umso besser werden wir auch die Liebe Gottes begreifen können. Aber bis zum Schluss können wir die Liebe nicht verstehen. Warum? Weshalb? Warum liebt er mich? Warum tut er das? Warum stirbt er am Kreuz? Versteht ihr, es gibt so viele Fragen, wo ich nicht beantworten kann, einfach nur, weil Gott liebt. Warum tut er das? Kann ich nicht erklären, aber wir können etwas tiefer hineinsteigen und zu schauen, zu verstehen tatsächlich, warum er es tut. Und diese Eigenschaft, göttliche Eigenschaft, nennt sich Zorn, Grimm Gottes. Heute wird das irgendwie einfach nur weggelassen, weil es nicht populär ist, darüber zu sprechen, der Zorn Gottes. Man hat immer Angst vor Zorn. Aber das ist, meine Freunde, genauso ein Bestandteil der Bibel. Gott hat eine Eigenschaft, dass wir lesen im Alten Testament, genauso im Neuen, was es heißt, wenn Gott zornig wird, wenn Zorn hervorgerufen wird. Es ist eine Eigenschaft Gottes. Der Psalmist David schreibt zum Beispiel im Psalm 38, 2 und 3, er sagt, Herr, strafe mich nicht mit deinem Zorn und züchtige mich nicht mit deinem Grimm, denn deine Pfeile sind in mich hineingedrungen. Und deine Hand lastet sehr schwer auf mich. Hesekiel 7, 7 und 8 schreibt folgende Worte. Hesekiel 7, 7 und 8, er sagt, es kommt die Wende über dich, Bewohner des Landes, es kommt die Zeit, nah ist der Tag, Bestürzung und nicht Jauchzen auf dem Berg. Jetzt werde ich bald meinen Grimm über dich ausgießen und vollenden meinen Zorn an dir und richte dich nach deinen Wege und all deine Gräuel bringe ich über dich. Gottes Zorn dürfen wir aber hier nicht mit dem menschlichen Zorn von uns vergleichen. Wenn wir über Gottes Zorn sprechen, so müssen wir wissen, dass Gottes Zorn immer gerecht ist. Wenn wir über Gottes Zorn sprechen, über die Eigenschaft, so müssen wir auch verstehen, dass Gott Liebe ist und dass Gott immer noch gut ist. Das sind wir nicht. Wir Menschen sind es nicht. Wir haben die Eigenschaften, wir können Christusähnlicher werden, aber wir haben nicht diese Essenz, diese Wesensart in uns. Unser Wut und unser Zorn kann vielmal unangemessen sein, wenn uns die Kinder mal auf die Palme bringen, könnte sein, dass wir anfangen, wütig zu werden. Wir schreien, manchmal unkontrolliert. Menschen, wo wütig werden, passiert sogar, dass sie handgreiflich werden und mit Fäusten anfangen zu schlagen. Sie schäumen vor Wut und sie haben in sich eine Welle, wo herausbricht. Sie werden laut, verletzend. Sie fangen an, Schimpfworte zu verwenden, fangen an sogar zu schreien und zu schlagen. Das ist Wut, wo in Menschen drinnen ist, und Zorn, wo ausbricht. Gottes Zorn ist immer gerecht. Gottes Zorn ist immer angemessen in Bezug auf seine Heiligkeit. Und Gottes Zorn ist immer gerecht auf Bezug auf Böses. Gottes Zorn ist nicht so wie Gottes Liebe. Denn Gottes Liebe ist seine Essenz. Gott ist Liebe, schreibt Johannes. Er ist Liebe. Aber über Zorn heißt es nicht, dass Gott Zorn ist, sondern Gott ist Liebe. Aber doch hat Gott Zorn in sich als Gottes Antwort auf das Böse. Gottes Liebe wird nicht hervorgerufen, sondern er liebt. Und warum liebt er? Er liebt, weil er liebt. Vielleicht für manche schlechte Antwort, weiß ich. Aber das ist das, wo ich nicht verstehen kann, bis zum Schluss, warum er es tut. Aber Gott liebt, weil Gott liebt. Das ist die Antwort, warum er mich liebt. Weil er mich liebt. Weil er Liebe ist. Weil es seine Essenz ist. Weil es sein Wesen ist. Gott ist Liebe. 5. Buch Mose schreibt Gott an das Volk Israel, spricht Gott an das Volk Israel im Kapitel 7, Vers 7 und 8 folgende Worte. 5. Mose 7, 7 und 8 sagt er: Nicht weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter den Völkern. Und dann Vers 8, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil ihr den Eid hielt, den euren Vätern geschworen hat, der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und euch erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs aus Ägypten. Nicht weil ihr besser wart, nicht weil ihr irgendwas geschafft habt, deswegen liebe ich euch, sagt Gott zum Volk Israel, sondern ich liebe euch, weil ich euch liebe. Und das ist eine Eigenschaft Gottes, die mich manchmal überwältigt. Und ich denke, Herr, wie kann es sein? Und das ist ein sehr großer Unterschied, liebe Freunde, ein großer Unterschied zu vielen anderen Göttern dieser Erde, die wir vielleicht auch kennen. Es gibt Götter dieser Erde, wo Menschen anbeten, wobei das keine Götter sind, aber sie beten sie an als Götter. Und am Anfang habe ich schon gesagt, sobald man irgendwas anbetet, wo kein Gott ist, wird es zum Götzendienst. Diese Götter, sie schäumen voller Wut und sie warten nur darauf, den Menschen zu zermalmen. Mit vielen Menschen, wo ich schon gesprochen habe, sie haben das Gefühl, dass sie stets immer unter Druck sind und nicht verstehen, wie überhaupt Gott oder Allah oder irgendwie auch immer sie nennen, sie gnädig sein kann. Und sie haben das Gefühl, die werden zermalmt vor lauter Wut und vor lauter Zorn. Aber Gottes Zorn, also der Gott der Bibel, sein Zorn ist ein Entschluss. Er entscheidet sich, damit das Böse nicht weiter besteht. Das ist sein Zorn, wo er anfängt, der Gott hier seinen Zorn walten zu lassen. Manchmal denken wir Menschen, dass Gottes Zorn nur für das Alte Testament war, für den alten Bund, und es aber im neuen Bund gar nicht mehr gibt, gar nicht mehr existiert. Und das ist ein Trugschluss. Gott hat sich nicht verändert. Gestern, heute, schreibt der Hebräerschreiber, und morgen ist Gott immer noch der gleiche. Gott hat sich nicht geändert. Wir ändern uns aber Gott nicht. So wie damals er die Sünde verabscheut hatte, so verabscheut er die Sünde heute auch. So wie damals er mit der Sünde nichts zu tun haben konnte, kann er heute mit der Sünde ebenso nichts zu tun haben, weil er ein heiliger Gott ist. Er kann nicht mit den Menschen arbeiten, der voller Sünde ist und immer nur seinen alten Weg nachgeht. Kann er nicht tun, weil er heilig ist. So wie er damals heilig war, ist er heute genauso. Und Johannes schreibt es in Johannes Kapitel 3, Vers 36, folgende Worte, Johannes 3, 36. Er sagt, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Hier erklärt Johannes den Grund des Zornes Gottes, warum der Zorn Gottes auf den Menschen bleibt. Wer den Sohn nicht gehorcht und ihn nicht annimmt, der bleibt unter dem Zorn Gottes. Er sagt nicht, dass der Zorn über ihn kommen wird, sondern er sagt, dass der Zorn auf ihn bleiben wird. Das heißt, der Zustand des Menschen von Kind auf ist böse. Jeder von uns, der geboren ist, von unserer Mama, in unserer Familie, jeder Mensch ist böse. Die Bibel sagt, kein einziger ist gerecht, auch nicht mal einer. Der einzige, wo gelebt hatte und gerecht lebte, das war Jesus im Fleisch und Blut. Er hat es geschafft, aber wir nicht. Und so sagt auch Johannes, dass der Zorn Gottes auf den Menschen bleibt, wenn er den Sohn nicht annimmt. Das heißt, der Zustand des Menschen ist auf den Menschen, der Zorn Gottes ist auf den Menschen. Und das Problem der Menschheit ist also nicht, dass sie verloren sind und wir erst geistlich wieder einen Weg finden müssen, sondern dass der Mensch ein Sünder ist und unterm Gottes Zorn bleibt, solange er Jesus nicht in sein Leben aufnimmt. Die Sünde lastet, solange das bei ihm nicht weggenommen wird. Es bleibt auf ihm, von Kind auf. Zorn Gottes bleibt über den Menschen. Und in der früheren Gemeindegeschichten, Kirchengeschichten, gab es Menschen, wo gepredigt haben und sehr stark sich fokussiert haben und das Thema genommen haben, über den Zorn Gottes zu predigen. Da war auch zu seiner Zeit sehr große Auswirkung. Menschen haben sich bekehrt. Als Beispiel gab es eine Predigt von Jonathan Edwards, Sünder in den Hand eines zornigen Gottes. Und nach dieser Predigt, ja, das kann man auch nachlesen, dieser Mensch, der das gepredigt hatte, die Menschen haben beobachtet, wie die Menschen an diesen Kirchenbänken sich geklammert haben und Furcht bekommen haben vor dem Zorn Gottes, weil Gott so heilig ist, weil Gott mit der Sünde nichts zu tun haben kann. Viele Bekehrungen und auch entsprechend Menschen, wo sich bekehrt haben. Aber wenn wir nur den Zorn Gottes predigen und die zweite Medaille nicht betrachten, so ist es nicht das volle Evangelium. Wenn wir den Zorn Gottes predigen, ohne seine Liebe und sein Wesen zu predigen, so ist es nicht das volle Gottes Wort. Auch wenn wir die Liebe Gottes predigen, aber nicht den Zorn und die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes predigen, ist es auch nur ein halbes Evangelium. Wir können nicht die eine Seite weglassen, die andere zu uns nehmen. Wir müssen ja verstehen, dass beides Gott ist, beides er in sich hat. Und zum Schluss möchte ich noch uns drei Orte aufzeigen, wo wir den Zorn Gottes gesehen haben, wo ausgeschüttet werden sollte auf dieser Erde. Der erste Ort ist Sodom und Gomorra. Die Menschen lebten in ihrer Sünde und sie taten, was böse ist in den Augen des Herrn. Die Bibel schreibt, dass sie keine Reue, keine Buße in sich haben. Sie haben ihr Leben geführt, wie sie wollten. Ein einziger Mann war gerecht, Lot. Und hier lesen wir, dass Gott sich entschieden hat, seinen Zorn freien Raum zu lassen. Die Menschen leben ihre Sünde und Gott sagt, ich will den Boden erdgleich machen. Die sollen verbrennen, Schwefel und Feuer werde ich senden. Und so ist es auch passiert. Sodom und Gomorra ist zerstört worden. Warum? Weil Gottes Zorn hervorgerufen worden ist durch die Gesetzlosigkeit der Menschen. Sie wurden getötet, umgebracht, verbrannt. Das, was man heute im Krieg, vielleicht Ukraine, hört, es ist vielleicht nur ein Teil davon, was damals Sodom und Gomorra erlebt hatten. Wie die Menschen gebrannt haben, wie schlimm es war. Was für Qualen sie erlebt haben. Der erste Ort, Sodom und Gomorra. Die Menschen taten keine Reue, keine Buße. Der zweite Ort, das ist der Ort Ninive. Auch eine große Stadt, auch voller Sünde. Auch Menschen, die nicht unterscheiden können von links und rechts und sie leben ein unheiliges Leben. und haben ein sündhaftes Leben. Gerechtigkeit Gottes sieht das. Er sendet einen Boten. Jona muss predigen. Der König erkennt, wir sind falsch. Wir können so nicht weiterleben. Zorn Gottes lastet auf uns. Wir müssen hier etwas verändern. Er ruft ganze Stadt auf. Ganze Ninive muss in Sack und Asche, muss fasten und muss beten, zum Herrn rufen, samt dem ganzen Vieh. Wir lesen über diese große Stadt, dass sie Reue, Buße gezeigt haben. Gott war gnädig. Er sah ihre Herzen. Er sah, wie sie sich zugewandt haben. Er sah, sie brauchen Vergebung. Nicht mal Jona hat es verstanden, was Gott tut. Nicht mal Jona hat es begriffen. Er wollte sehen, wie diese gesetzlosen Menschen umgebracht werden. Jeder einzelne von ihnen, weil sie so sündhaft sind. Weil sie so unheilig sind. Weil Gottes Heiligkeit so groß ist und sie so volle Sünde sind. Und Gott lässt hier Gnade walten. Gott ist gnädig. Und der dritte Ort, das ist Golgatha. Das ist dort, wo Jesus am Kreuz von Golgatha hängt. Was ist dort geschehen? Johannes beschreibt dies und sagt, Johannes 1, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 10, 1. Johannes. Kapitel 4, Vers 10. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Der dritte Ort, Golgatha, da geschah es, dass hier eine Sühnung vollstatten gegangen ist. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, nicht, dass wir nach seinem Weg gefragt haben, sondern er liebte uns und er sendet seinen Sohn als Sühnung für unsere Sünden. Und das ist nicht die Liebe, die wir in dieser Welt finden können, sondern das ist eine Liebe, sie heißt aufopfernde Liebe. Es ist eine Liebe, sie heißt Agape. Es ist eine Liebe, die heißt, nicht weil du mich liebst, deswegen liebe ich dich, sondern ich liebe dich, weil ich dich liebe. Ich sterbe für dich, weil ich gesehen habe, dass du alleine nicht rauskommst aus dieser miserablen Lage. Ich komme für dich zu sterben, weil ich sehe, dass du so sonst verdammt wärst, nicht gerettet wärst. Das war die Abwendung des Zornes Gottes von den Menschen weg auf Jesus. Und hier fließt der Zorn Gottes über seinen Sohn. Denn es gefiel ihm, seinen Sohn zu zerschlagen. Es gefiel Gott, seinen Sohn zu zerschlagen. Meine Freunde, wenn ich meinen Sohn anschaue, so gefällt es mir gar nicht und will meinen Gedanken nicht darüber verlieren, meinen Sohn zerschlagen zu lassen für Menschen, die sündhaftig sind. Aber Gott gefiel es, seinen Sohn zu zerschlagen, sagt Jesaja. Und warum gefiel es ihm? Weil er geliebt hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, weil Gott Liebe ist. Er kann nicht anders. Er musste seinen Sohn herbringen auf diese Erde, um zu sterben. Das war Gott, das war seine Liebe zu uns. Und hier schüttet Gott seinen Zorn aus über seinen Sohn und er stirbt am Kreuz von Golgatha für meine und deine Sünden. Und das war der Zorn Gottes auf Jesus ausgeschüttet, der dritte Ort, Golgatha. Gott ist bereit für unsere Sünden, sein Leben zu lassen. Und Jesus sagt, es gibt keine größere Liebe, als dass, wenn jemand sein Leben für seine Freunde hergibt. Und das tut Jesus. Und hier fängt er an zu sünden. Hier fängt er an, die Sünde mit Gott, ja, das Problem zu lösen. Und am Kreuz von Golgatha zeigt er seine Liebe zu einem sündigen Menschen, so wie dich und mich. Und hier wird Gottes Zorn ausgeschüttet auf seinen geliebten Sohn, der nichts getan hätte, wo Strafe verdienen würde, indem die Bibel sagt, kein Trug in seinem Mund gefunden worden ist, sondern er stirbt als ein gerechter Mensch, ein Lamm Gottes und Gott zugleich, stirbt am Kreuz von Golgatha und der Zorn Gottes wird in vollem Maß über ihn ausgeschüttet. Er stirbt. Wir hätten die Strafe verdient. Wir dürfen nicht gerecht werden. Wir müssen diese Sünde bis zum Schluss tragen und sterben. Aber nein, Gott liebt Deswegen sendet er seinen Sohn. Gott hat Mitgefühl, Gott hat Gnade. Deswegen schickt er seinen Sohn und er stirbt. Und wenn ich darüber nachdenke, bringt es mich in Erstarren. Und ich sage, Herr, womit habe ich das verdient? Warum ich? Warum denn ich? Die Bibel sagt, weil er die ganze Welt geliebt hatte. Jeden Einzelnen von uns, auch dich, der du heute da bist, vielleicht hörst du zum ersten Mal das Evangelium, vielleicht kennst du Jesus so noch nicht, vielleicht hast du keine innige Gemeinschaft mit ihm, aber genau für dich ist doch Jesus gestorben, weil du auch ein Mensch bist, weil du auch Vergebung brauchst, weil du genauso diese Gnade brauchst, sonst bist du verloren. Und bedenke, du bist immer nur einen Schritt weit weg von der Ewigkeit. Was kommt danach? Das wissen wir nicht als Menschen. Aber wir wissen, wer dorthin gegangen ist. Und das ist Jesus. Er wartet auf uns. Deswegen mach heute die Gedanken, heute darüber, denk darüber nach, mach einen festen Entschluss, heute zu sagen, ich möchte von ganzem Herzen Jesus folgen. Denn egal was geschieht, wenn ich auch morgen sterben müsste, so weiß ich, mein Zuhause ist nicht auf dieser Erde, mein Zuhause ist im Himmel. Aber dazu muss ich bereit sein und den Sohn in mein Herz aufnehmen. Um Christus wirklich in meinem Leben als den Herrn nennen. Das brauchen wir heute. Ich möchte, dass wir dafür einfach Gott danken, für diese große Liebe, für diese große Barmherzigkeit, für diese wundervolle Gnade und bitten, dass er uns wirklich das offenbart, dass uns zeigt, Herr, wie kann ich leben, wie soll ich leben, dass wirklich deine Liebe, deine Gnade in meinem Leben fließen kann. Und ich wirklich einsmal, wenn der Zeitpunkt kommen wird, hinüberzutreten in die Ewigkeit, dass ich keine Furcht habe, sondern sagen kann, Herr, ich komme zu dir, denn ich weiß, in wessen Hand ich bin. Und dafür danke ich dir. Lass uns gemeinsam aufstehen. Amen.